Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem inzwischen ja irgendwie doch wieder wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin Tobi und sitze mal wieder in Berlin und bin mit, also mir ist zugeschaltet aus dem eFormel.de Außenstudio in Ülpenisch bei Zülpenisch. Der Tobi, hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mir ist zugeschaltet aus dem eFormel.de Außenstudio in Hamburg bei, naja, in Hamburg halt. Timo!
Moin!
Der Chef ist da. Und zwar mit einem Gurkenmikrofon. Aber macht ja gar nichts, oder?
Muss ja, dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir haben jetzt tatsächlich 53 Minuten verbracht, damit irgendwie die Technik zum Laufen zu bringen. Aber letztlich ist es jetzt ein altes Headset geworden. So hören wir mich zumindest flüssig und ich euch und können aufnehmen.
Ah, das wird schön. Ich freue mich ja, wenn hier immer ein bisschen voller wird. Jetzt, wo ja üblicherweise die letzten Male zumindest immer nur der doppelte Tobi irgendwie vertreten war. Vielleicht bringt Timo, weiß ich nicht, mal die Qualität in die Sendung oder sowas. Keine Ahnung.
Ich versuch's.
Wir haben heute aber auch gar nicht so viele Themen, über die wir reden, ne? Denn die Formel-E-Saison, die ist jetzt erstmal quasi beendet oder so ähnlich. Wie sieht das aus, Timo?
Ja, es steht, die Welt steht still. Momentan passiert ja irgendwie gar nichts. Also seit Freitagnachmittag hat das ja so richtig Fahrt aufgenommen, dass alle möglichen Veranstaltungen abgesagt wurden. Beispielsweise Formel 1 auch in Australien, die Bundesliga und so weiter. Und Freitagmorgen Vorreiter, wie immer, die Formel E, die eine Pressemitteilung rausgegeben hat, in der man quasi die Saison aussetzt. Und zwar mit einer Art Flaggensystem. Also man beruft sich da auf das System, was auch bei Rennen zum Einsatz kommt. Rote Flagge ist gleich Session unterbrochen. Gelbe Flagge ist so, Vorsicht, könnte was gehen. Und grüne Flagge ist, läuft wieder. Und aktuell ist eben jetzt bis Mitte Mai die Saison ausgesetzt. Das heißt, da fallen aktuell zwei Rennen rein, nämlich der Paris-E-Prix am 18.04. und dann am 3. Mai auch der erste Seoul-E-Prix. Für die ist jetzt erstmal alle Planungen gestrichen, alle Organisationen. Einfach, ja, es war abzusehen, wir haben es nicht anders erwartet. Ihr beiden habt es ja auch in der letzten Sendung schon thematisiert mit Paris, dass die Veranstaltungen dann letztlich auch über 500 Leuten abgesagt wurden oder verboten wurden sogar. Das war abzusehen, zumal es schon bald ist. Und Seoul als ja, Hochrisikogebiet, das war auch nicht anders zu erwarten. Also nach jetzigem Stand haben wir über 3 Monate Pause bis zum Berlin-E-Prix am 21. Juni. Und ja, die Frage ist, was tun wir jetzt? Wir sprechen erstmal weiter über Coronavirus.
Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit, oder? Also
da ist von auszugehen.
Hilfe, Tobi, was machen wir jetzt?
Tja, viele Optionen haben wir nicht. Wie gesagt, Absagen sind durch. Es passiert erstmal nichts. Der Newsgehalt in der aktuellen Zeit ist damit ja auch relativ überschaubar.
Klar, sag das nicht. 3 Monate. Am Ende passiert hier richtig Action in Sachen Nachrichten. Vielleicht ist das gar keine Saisonpause, wie jetzt das im Sommer ist oder sowas. Oder zwischen Diria und dem nächsten Rennen oder sowas. Vielleicht geht's hier richtig. Ich mag's ja nicht. Wahrscheinlich wird's so. Aber beschwör's nicht herauf.
Ja. Gut möglich ist, wie gesagt, also das nächste Rennen, was planmäßig ausgetragen wird, ist der Berlin-E-Prix. Damit, da sind wir aber auch schon am 21. Juni. Das sind doch tatsächlich aktuell noch etwas über 3 Monate. Nichtsdestotrotz hat die Formel E bekannt gegeben, dass die Monate März, April in dem Ampelsystem rot angegeben sind. Also da wird auf gar keinen Fall irgendwas stattfinden. Der Mai hingegen hat eine gelbe Farbe erhalten, was bedeuten könnte, dass in der zweiten Maihälfte irgendwas stattfinden könnte, was allerdings bislang noch nicht angekündigt ist. Wir hatten ja in der Vergangenheit darüber spekuliert, dass man ein Ersatzrennen in Valencia stattfinden lassen könnte, wo ja auch das ganze Material zwischengelagert ist. Das war auch schon relativ konkret. Da sind tatsächlich die Planungen schon relativ weit gewesen. Die entsprechenden Supplier, also Lieferanten, hatten tatsächlich auch schon Reservierung von Flügen und Hotels vorgenommen. bis dann auch da plötzlich das Coronavirus dazwischen gekommen ist. In Spanien hat es nämlich einen exponentiellen Anstieg der Fälle gegeben und ganz besonders Madrid ist da extrem betroffen. Und das hat alles sehr daran erinnert, wie es in Italien 4-5 Tage vorher gewesen ist. Und da man damit gerechnet hat, dass auch Spanien dann komplett zur Sperrzone werden könnte, wie Italien bereits in der letzten Woche, hat man dann die Bekanntgabe des Events kurzfristig vorher abgesagt. Also dem Vernehmen nach scheinen auch schon die ganzen Pressemitteilungen und so weiter fertig und versandfertig gewesen zu sein. Ja, aber man hat sich dann in letzter Minute dazu entschlossen, das Ganze nicht zu verschicken und dann die Saison vorläufig auszusetzen. Wie gesagt, bis Mitte Mai ist definitiv klar, dass nichts passieren wird. Dann hätten wir noch den Jakarta-Termin Anfang Juni. Das Rennen ist ja auch abgesagt worden, mutmaßlich aus anderen Gründen. Aber die offizielle Begründung lautete auch wegen Coronavirus. Da hätte man ein Wochenende, an dem man vielleicht irgendwas nachholen könnte, wenn es denn möglich wäre, bis zu dem Zeitpunkt eine entsprechende Location zu bekommen. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass man eventuell auch zwei Events in Valencia abhalten könnte, aber ich glaube, das wäre die absolut schlechteste Lösung, die die Formel eben machen könnte.
Ja, Valencia also, ist ja sowieso dazu sagen, zum Thema. Du hast ja, Entschuldigung, hast du den Termin, den vierten genannt, also da, wo Valencia eigentlich stattfinden sollte?
Nein, habe ich bislang noch nicht. Das war der 4. Mai, war eigentlich angedacht, das war das Wochenende, wo das Rennen in Rom
April
stattgefunden 4. April. Hätte. 4. April, Entschuldigung.
Aber genau da sollte eben dann der Valencia-Ausweichtermin hingelegt werden, vielleicht auch eben mit einem Doppelrennen am 4. und 5. Jetzt ist es allerdings halt so, wie ja befürchtet wurde, dass Spanien ähnliche Maßnahmen wie Italien erlässt. Da wurde jetzt natürlich auch kürzlich der Notstand ausgerufen und mit Ausgangssperre und man darf jetzt nur aus dem Haus in Ausnahmefällen, so wenn man einkaufen geht oder Hin- und Rückfahrt zum Arbeitsplatz oder zur Apotheke oder naja, Medikamente kaufen muss oder sowas, sonst darf man nicht aus dem Haus gehen. Das ist natürlich jetzt nicht eine ideale Ausgangslage, um Autorennen stattfinden zu lassen.
Nee, nicht wirklich.
Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass das Valencia-Rennen so kurzfristig, was ja nie offiziell angekündigt war, abgesagt wurde. Natürlich frustrierend für alle diejenigen, die dahin wollten. Ne? Also man hört, dass innerhalb der Teams schon erste Flüge und Hotels gebucht waren und die jetzt doch wieder ein paar Tage später gestrichen werden mussten. Das ist wahrscheinlich intern relativ frustrierend, aber es ist eben auch die letzten Wochen alles drunter und drüber gegangen, weil die Formel E eben nicht nur, die ja in Großbritannien sitzt, die Situation vor Ort in London managen muss, sondern halt auch in jedem Land, wo ein Rennen ausgetragen werden sollte, mit Politikern auf den kleinsten Lokalebenen in Kontakt treten muss. Dann allerdings noch beachten muss, was vielleicht auf Länder- oder Bundesebene, wenn man das jetzt mal mit dem deutschen System vergleicht, ausgehandelt wird und angekündigt wird. Das ist ganz schön viel Arbeit, aber ich meine, dafür werden sie ja auch bezahlt, dass sie das gut machen, diese Arbeit. Und also es hat sich eben relativ schnell entwickelt und entsprechend war es wohl auch tatsächlich wirklich eine Last-Minute-Entscheidung, dann doch nicht nach Valencia zu gehen.
Aber ich glaube, Valencia ist ja noch nicht ganz vom Tisch. Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Valencia nach wie vor jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Städten, zu was weiß ich, Rom oder sowas, vielleicht noch die besseren Chancen hat, weil zum einen sind die Autos ja nach wie vor da, also da ist ja alles Equipment gerade zwischengelagert. Und zum anderen ist das eine klassische Rennstrecke, die jetzt nicht so im Stadtzentrum liegt, wo ohnehin viel mehr Menschen sind. Also man könnte das relativ ja, mit wenig Personal da bestreiten. Also man hätte keine Zuschauer an der Strecke und so weiter. Trotzdem wären aber, wir haben es ja in Melbourne jetzt bei der Formel 1 gesehen, wären ja die ganzen Teams und sowas vor Ort. Und das ist aktuell auch undenkbar, dass da in einer Garage irgendwie 20 Leute zusammenstehen und sich gegenseitig anstecken. Also ich glaube, Valencia hat trotzdem recht gute Chancen aktuell, irgendwann wieder reinzukommen in den Kalender. Die Frage ist nur, wann. Denn wir sehen, dass die Entwicklungen in allen Ländern sehr ähnlich verlaufen. China, wenn ich da richtig informiert bin, ist jetzt gerade so, hat den Peak überstanden und es ja die öffentlichen Einrichtungen öffnen wieder und so weiter. Das hat jetzt aber auch eine ganze Weile gedauert. Also wir sind jetzt, angefangen hat es da ja am, ich glaube, 31.12. oder sowas, wo die ersten Nachrichten nach Deutschland kamen, also irgendwo Richtung Jahreswechsel. Jetzt sind wir ja quasi 2,5 Monate später. Also das wird noch eine ganze Weile dauern, sowohl in Italien als auch in Spanien als auch in Deutschland, wo wir in 2,5 Monaten vielleicht irgendwo noch vor dem Berlin-E-Prix sind. Also da stirbt natürlich die Hoffnung zuletzt, dass das Rennen in Deutschland dann doch noch stattfinden wird. Ist ja noch eine Weile hin, aber aktuell gibt es ja auch andere Prognosen, die einen anderen Krankheitsverlauf beschreiben, der dann später irgendwann erst peakt in Deutschland. Also wer weiß, momentan können wir, glaube ich, nicht wirklich mit irgendwas planen, genauso wenig mit Portimao. Da stand ja auch der permanente Rennkurs da unter den Kandidaten oder auf der Kandidatenliste neben Valencia, aber ich glaube, egal wo man aktuell hinguckt in der Welt, ob das jetzt Europa ist oder Asien oder sonst was, wir können uns darauf einstellen, dass die nächsten Monate nichts passieren wird. Und ja, mal schauen.
Mir gefällt ja der Vorschlag von Spacesuit, unseren Fotografen und überhaupt die besten Fotografen, die es in der Formel E so gibt. Die haben nämlich vorgeschlagen, wir fahren alle nach Valencia.
Der ganzen Welt.
Der ganzen Welt sowieso. Wir fahren alle nach Valencia, fahren jeden Tag der Woche ein Rennen. Und dann gibt's anschließend 2 Wochen Quarantäne für alle, die da waren, und dann machen wir einfach Mittelmeerurlaub alle zusammen für 2 Wochen oder so.
Ja, und die Hälfte stirbt.
Und die andere Hälfte stirbt, ja, oder so. Ja, ich hab da, also kann ich gleich nochmal erzählen, warum ich es trotzdem richtig finde, das Rennen abzusagen. Ja, aber wie Timo halt gerade schon gesagt hat, das ist wirklich schwer.
Ja, das
irgendwie zu sagen, ob wir, das, also die Hoffnung stirbt zuletzt, wie gesagt, aber ich rechne nicht damit, dass in der nächsten Zeit verantwortungsvoll ein Rennen gefahren werden kann in der Formel E oder wahrscheinlich überhaupt im Motorsport. Will noch jemand was über das Simrace erzählen?
Ja, es gibt ja aktuell direkt coole, spontane Ideen, was man stattdessen machen kann. Das kam ja direkt nach der Formel 1-Absage. Am Freitag kam die Idee auf, von mehreren Parteien, Veloce Racing zum Beispiel, wenn man die so ausspricht, ich glaube, also zumindest sollte es aus dem Italienischen kommen, das Team, mit dem auch Jeff verbandelt ist und Adrian Newey und so weiter, die kommen aus dem Sim Racing, werden auch in Extreme E antreten, die werden zum Beispiel ein Rennen organisieren, die Medienkollegen von The Race werden einen E-Race organisieren, an dem teilweise auch einige Formel-E-Fahrer und Formel-1-Fahrer teilnehmen. Wir haben beispielsweise Felix Rosenquist, der sich damals beim Vegas E-Race ja extrem gut geschlagen hat gegen die Weltelite. Wir haben Felix da Costa dabei, wir haben Neil Gianni von Porsche dabei und dann auch Hochkaräter aus anderen Serien wie Max Verstappen aus der Formel 1 oder ja, das ist, wenn ihr das alle hört, ist das Rennen mittlerweile schon vorbei, aber eine sehr kreative und coole Idee, doch irgendwas auf die Beine zu stellen, wo man sich nicht anstecken kann.
Beste Quarantäneaktivität.
Ja, aber das Line-Up hat es echt in sich, was die bei The Race aufs Tapet bringen, sag ich mal. Ja, Juan Pablo Montoya, Colton Herter, Simon Pagenaud, ja, Billy Monger.
Sagt man das so, aufs Tapet? Heute was gelernt. Ich kenne das so aufs Tableau oder sowas. Aber Tobi wird schon
aufs Tableau, hast recht. Nee, du hast recht. Ich hab mich ein bisschen verzettelt. Ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Oh. Alles Gute nachträglich an der Stelle. Tobi hatte nämlich letzte Woche Geburtstag. Jetzt bist du offiziell nicht mehr der Jüngste, oder wie?
Na komm, noch steht die drei vorne. Ja, so extrem ist es ja jetzt nicht.
Okay, gut.
Und damit haben die gleiche Zahl wie bei Timo. Natürlich deutlich höhere Zahl als bei dir, ja, aber
Na, ich muss ja erst mal 13 werden. Ich bin ja immer noch 12.
Ja, eben.
Da steht die 3 immer hinten.
Da steht die 3 immer hinten, richtig.
Ja, Tobi, dich, Tobi, weh, dich überhole ich auch noch.
Das will ich sehen.
Oh Gott,
ey. So alt wie ich kannst du doch gar nicht aussehen. So, gut, egal. So, kommen wir wieder zurück zum Thema. Genug der Narretei, würde der Phil jetzt sagen.
Genug der Narretei.
Oh ja, ach oh, Phil.
Ich wollte ja noch was erzählen, habe ich ja gerade schon angekündigt, warum ich richtig finde, dass die Rennen halt trotzdem abgesagt werden. Das geht mir nämlich oftmals so ein bisschen unter, vielleicht in der allgemeinen Berichterstattung, warum es halt wirklich richtig ist, das Rennen abgesagt zu haben. Weil irgendwie ist es ja anscheinend so, dass das Coronavirus oder die davon ausgelöste Krankheit Covid-19, die ist für wahrscheinlich für die wenigsten im Paddock so wirklich gefährlich. Also die meisten könnten das wohl gesundheitlich relativ gut wegstecken. Das ist quasi ja nur ein bisschen Fieber und Husten. Aber es geht ja nicht um die Gesundheit des Einzelnen, der das vielleicht oder vielleicht halt auch nicht aushält. Also das ist natürlich das Risiko eins, ne? Niemand soll sich selbst infizieren, weil wer weiß, wie die Krankheit verläuft. Da kannst du unter Umständen mit ganz viel Pech halt trotzdem gesund sein und hast trotzdem einen ganz schön schweren Krankheitsverlauf. Andererseits geht es da aber ganz groß für die Formel E darum, die Gesundheitssysteme in den vielen Ländern, in denen sie ja sonst gastiert, zu entlasten. Muss man eigentlich auch gar nicht so weit gucken. Also in Deutschland werden vielleicht zwar nicht die Krankenhausbetten, aber vor allem das Krankenhauspersonal, von dem, was man so liest von Leuten und hört von Leuten, die in Krankenhäusern arbeiten, könnte in den nächsten Wochen knapp werden, weil unter Umständen eben jeder, der infiziert ist mit dem Coronavirus, vielleicht auch mal auf Station muss, wenn es doch mal schlimmer ausfällt und Heimquarantäne irgendwie nicht ausreicht. Und da ist dann eben jedes Bett, was nicht zwingend oder unnötig belegt wird, das kann da unter Umständen wirklich entscheidend sein. Es ist natürlich nicht so, als dass es keine Kapazitäten gibt. Hier in Deutschland gibt's, könnte man Zehntausende gleichzeitig künstlich beatmen, aber halt nicht, wenn noch Zehntausende Corona-Patienten dazukommen. Oder auch einfach nur, wenn es eine Infusion für Flüssigkeit ist, könnte es unter Umständen eben knapp werden, wenn man die Leute gleichzeitig auch noch isolieren muss. Also es geht eher sekundär darum, Infizierung zu vermeiden. Natürlich ist es auch nicht, ist auch noch ein Gedanke dabei, diejenigen, die an der Strecke sind und sich anstecken und das dann zwar wegstecken könnten, die sollen natürlich dann allerdings nicht nach Hause fahren und dann die 80-jährige Oma oder das neugeborene Kleinkind irgendwie anstecken. Das sind alles Gründe dafür, warum ich es für richtig halte, dass die Rennen eben abgesagt werden. Stichwort flatten the curve, ne? Also Ziel ist, die Rate der Infizierung zu vermeiden. Das ist ja der Grund, warum momentan alle Großveranstaltungen abgesagt werden. So ärgerlich das auch sein mag aus einer sportlichen Perspektive. Ich finde das natürlich auch nicht cool, dass ich jetzt Reisen, die geplant waren, nach Rom und Paris absagen musste oder dass, naja, dass halt einfach am Wochenende keine Autorennen sind, weil ich Autorennen sehr gerne gucke. Aber es ist halt einfach wirklich aus diesen Gründen die richtige Entscheidung, ne? Also primär die Rate der Infizierung zu vermeiden und sekundär eben Infizierung von einzelnen Personen irgendwie aus dem Weg gehen. Von mir aus können die Rennen dann im Sommer wieder stattfinden, wenn die Viren schwächer sind und weniger Infizierte dazukommen. Optimistisch könnte man sagen, das könnte ja ab Mitte Mai der Fall sein und dann fahren wir am, weiß ich nicht, zweiten, dritten Mai-Wochenende wieder. Aber da müssen wir dann weiter schauen, wenn das soweit ist. Abwarten ist momentan angesagt. Soweit finde ich es aber absolut richtig, dass die Rennen abgesagt wurden. Wie seht denn ihr zwei das?
Ich bin auch der Meinung, es gibt da zwei keine Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Also das hat sich ja jetzt die letzten Tage so entwickelt. Ich war Mitte letzter Woche oder auch gegen Ende letzter Woche war ich noch nicht so, da gab es auch noch andere Argumente, aber inzwischen, wenn man sich die Kurven, die Entwicklung anguckt und so weiter, kann es da keine zwei Meinungen geben und wenn du irgendwas veranstaltest, diese Verantwortung kannst du einfach nicht auf dich nehmen. da ja das Risiko einzugehen, dass da potenziell so viele neue sich wieder exponentiell anstecken. Also bin da voll und ganz bei dir.
Wir müssten vielleicht einfach in der Zeit, die jetzt kein Rennen ist, einfach nur, also das ist jetzt eigentlich die ideale Möglichkeit für uns, Timo, mal die große Historiensendung zu machen, wo wir uns für 5 Stunden hinsetzen und in Clean Electric Länge über die Formel E-Geschichte reden. 1 Stunde pro Saison oder sowas.
Oh,
könnte man eigentlich machen.
Stimmt schön.
Eigentlich ist das doch jetzt die ideale Gelegenheit. Wir gucken da mal, ob da was geht. Und in der Zwischenzeit biegen wir nochmal wieder in die Faktenecke ab, vermutlich. Es sei denn, es hat noch jemand was Großes zu erzählen, weil so lang war die Episode ja jetzt auch noch nicht. Allerdings gibt's halt auch kein Thema in der letzten Woche, außer Coronavirus.
Ja, wir hätten noch eins vorbereitet.
Oh, na dann, los geht's.
Du konntest ja gerade noch nicht gucken, was wir bei WhatsApp geschrieben haben. Eine kleine Geschichte gab es ja noch die Woche, und zwar hat sich Nico Hülkenberg mal wieder zur Formel E geäußert. Zuletzt hatten wir ihn, ich glaube im September war es letzten Jahres, gehört, dass er gesagt hat, oh, mal gucken, da waren gerade die Verhandlungen noch, ob er diese Saison Formel 1 fahren würde. Es hat sich ja dann herausgestellt, er kriegt kein neues Cockpit bei Renault und steht dann erstmal vor verschlossener Tür sozusagen. Auf der Straße würde er nicht leben. Das wollte ich gerade erst sagen. und damals hat er gesagt, ja, Formel E, ja, hat sich so ein bisschen despektierlich eigentlich eher immer geäußert, dass es nicht ganz so ranreicht an das, was er sich so unter Motorsport vorstellt, mal zwischen den Zeilen. Und jetzt hat er mal mit T-Online ein Interview geführt und hat sich mal wieder zur Formel E geäußert und hat gesagt, dass die Formel E auf jeden Fall eine interessante Option für ihn wäre. Die Formel E hat sich in den letzten Jahren doch extrem stark entwickelt, das muss ich sagen. Wahnsinn, was die da geschafft haben. Wie die sich einen Status erarbeitet haben. Und geht nochmal drauf ein, alle deutschen Premium-Hersteller sind vertreten. Also mittlerweile ist es für ihn wohl die erste Option möglicherweise. Auf jeden Fall ist es eine Option, in die Formel E zu wechseln. 32 ist er mittlerweile, also hat auch schon noch im Vergleich jetzt zu anderen Formel E-Fahrern potenziell ein paar Jahre vor sich. Und Kontakte sind ja auch da. Also wir hatten letztes Jahr, gab es Berichte darüber, dass er mit Jaguar in Kontakt stand, wurde da gehandelt für ein Cockpit. Und was für mich dann auch auf der Hand lag, als ich den Artikel geschrieben habe, ist aber reine Spekulation. Er hat ja seine Kontakte auch zu Porsche, weil er ja 2015 Le Mans mit Porsche bestritten hat, zwischendurch mal, da er sogar gewonnen hat. Also die Kontakte bestehen und gleichzeitig wissen wir alle, dass Neil Gianni bisher diese Saison nicht das abliefert, was er sollte oder was er vielleicht potenziell könnte. Gerade im Vergleich mit Teamkollege André Lotterer, der da deutlich mehr aus dem Auto herausholt. Ich glaube nicht, dass Porsche jetzt während der Saison da irgendeinen Kurzschluss verursacht und kurzfristig Gianni austauscht oder ähnliches. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich das intern anguckt für nächste Saison und dann wäre Nico Hülkenberg möglicherweise ein Kandidat auch für Porsche.
Wir dürfen gespannt sein. Er wäre ja nicht der Einzige, der seine Meinung in kürzester Zeit verändert, ne? Also ich denke da an André Lotterer, ja, der die Formel E ja auch mal als vollkommen Banane bezeichnet hat und dann ein bisschen später, dann doch plötzlich für Tachita gefahren ist.
Ja, es gab ja schon so einige Aussagen. Ganz interessant, auch aktuell aus dem Zusammenhang jetzt, können wir schon mal vorweggreifen, hat sich Lewis Hamilton auch dazu geäußert zum Thema Formel E mal wieder und hat so sinngemäß gesagt, ja, die Formel E wird eben auf absehbare Zeit nicht die Spitze des Motorsports, wie soll man sonst Pinnacle übersetzen, also die Königsklasse des Motorsports werden. Das heißt, es ist für ihn auch nicht wirklich interessant, in der Formel E zu fahren. Und er kann sich theoretisch eine Rolle hinter den Kulissen vorstellen, bei Mercedes dann sicherlich, aber als Fahrer in der Formel E anzutreten, ist für Hamilton aktuell keine Option. Aber wer weiß, wie sich das so entwickelt. Ich meine, weit weg sind wir von der Königsklasse nicht mehr jetzt, wenn man mal rein auf das Fahrerpotenzial schaut. Also ich glaube, vom Fahrerlevel ist die Formel E auf einem vergleichbaren Niveau unterwegs. Man hat sicherlich in der Formel 1 einige wenige absolute Ausnahmetalente, wenn ich da an so Leute wie Hamilton, Verstappen oder sowas denke. Aber grundsätzlich so vom Durchschnitt ist die Formel E da, glaube ich, nicht allzu weit weg.
Ich würde ja gerne mal sehen, wie die Formel 1 und Formel E ihre Fahrer austauscht. Und mal sehen, wie, also das ist die Sache, die ich schon mal angesprochen habe vor 100 Episoden oder sowas. In der Formel E, ich glaube, ein Formel E-Auto ist schwieriger zu fahren als ein Formel 1-Auto. Einfach, also Tobi wird mich jetzt abmurksen dafür, aber weil man, also ich habe das Gefühl, Formel E-Fahrer hätten es leichter, weil sie natürlich auch schon jahrelang einfach nur Vollgas-Rennsport gemacht haben, als Formel 1-Fahrer in der Formel E, wo es nicht nur darauf ankommt, schnell zu sein, indem man einfach nur einen Stempel drückt, sondern man muss halt auch mit Köpfchen fahren und Energie sparen. Und ich habe das Gefühl, es ist leichter, in der Formel 1 Vollgas zu geben, als in der Formel E Energie sparen zu fahren. So ist es vielleicht besser ausgedrückt.
Wir haben ja auch immer wieder solche Aussagen gehört von Fahrern. Da ist natürlich immer ein bisschen Politik dabei, aber viele Formel-E-Fahrer haben sich ja dementsprechend schon geäußert. Ich glaube, Lotterer beispielsweise auch, dass das Formel-E-Auto eben das schwierigst zu fahrende eigentlich ist, was sie je gefahren sind. Er ist auch ein Formel-1-Auto gefahren. Also es gibt ja viele mit Verbindungen, die mal in der Formel 1 unterwegs waren. Und gleichzeitig gibt es dann solche Aussagen wie jeder Fahrer in der Formel E, mit Ausnahme vielleicht von Martin Wach, könnte in der Formel 1 mithalten.
Und selbst der ist ja schon mal Formel 1 gefahren. Also nicht im Rennen, stimmt, aber im Training ist der gefahren. Ne? 2-3 Mal, ja.
Training, ja.
Aber
stimmt gut. Auf der anderen Seite, ob da jeder mithalten könnte, ich meine, dass man daraus ein Fahrerfeld für sich reklamiert, das fast auf dem Niveau mit der Formel 1 ist. Das macht die DTM ja schon seit 20 Jahren. Ich sehe das in der Breite einfach nicht. Sicherlich mag es in der Formel 1 den einen oder anderen Fahrer geben, der hauptsächlich wegen seiner finanziellen Mittel da fährt. Aber wenn du mal durch die Bank guckst, da sind, ich würde sagen, von den 20 Fahrern, die da fahren, sind 10 für mich dabei, die zur absoluten Spitze zählen, zur Motorsport-Weltelite. Da glaube ich, kommt das Formel E Fahrerfeld einfach nicht ganz dran. Stoffel van Dorn zum Beispiel hat bei McLaren 21-0 Qualifying-Duelle gegen Fernando Alonso verloren. Ja, um nur immer ein Beispiel zu nennen, Jean-Éric Vergne und Sebastian Buemi waren im Red Bull Junior-Programm, sind dann da, aber wegen nicht erfolgsversprechende Leistungen rausgeflogen. Felipe Massa hat seinen Zenit deutlich überschritten. Der war in den letzten 2-3 Jahren, die er dann bei Williams gefahren ist, auch nicht wirklich konkurrenzfähig, hat sich von Bottas richtig ordentlich versägen lassen, als der noch sein Teamkollege war, der seinerseits bei Mercedes kein Land gegen Lewis Hamilton sieht, muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Also auf einem Niveau sehe ich das Fahrerfeld vor allem in der Breite einfach noch nicht. Wie gesagt, sind bestimmt ein paar Fahrer, die du durchaus in ein Top-Formel-1-Auto setzen könntest, die dann ungefähr auf einem Niveau wären mit den Top-Fahrern. Aber wie gesagt, in der Breite glaube ich das einfach nicht. Und wie du schon sagtest eben, das Formel-E-Auto ist halt vom Fahrverhalten her deutlich schwieriger, deutlich komplexer zu fahren als das Formel 1 Auto, was hauptsächlich daran liegt, dass diese schwere Batterie im hinteren Bereich des Fahrzeugs ist, die dafür sorgt, dass der Schwerpunkt deutlich weiter hinten liegt und das Auto damit einfach eine ganz, ganz andere Fahrdynamik hat, als das bei Autos mit oder Formelfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren der Fall ist. Ich glaube, das kannst du so 1:1 nicht vergleichen. Und dann kommt natürlich dazu, dass, wie du auch eben schon sagtest, Tobi, dass die Rennen halt einen ganz anderen Fokus haben. Es geht eben nicht drum, Vollgas zu fahren und vielleicht ein bisschen die Reifen zu schonen, ja, sondern das Energiemanagement, das so eine große Rolle spielt, das ist ein deutlicher Unterschied zu allem anderen, was es im Motorsportbereich gibt. Also in meinen Augen wäre das vielleicht noch vergleichbar, wenn man ein Formel-1-Rennen starten würde und die Tanks der Autos wären nur halb voll. Ja, und die müssen dann über die komplette Distanz kommen mit der Hälfte des Sprits. Ja, wie gesagt, ist dann der Fokus ein ganz, ganz anderer. Und wir haben ja auch schon erlebt, es ist sehr, sehr lange her, dass ein Fahrer direkt beim ersten Rennen, besonders im Rennen selber, richtig gut zurechtgekommen ist und dieses Energiemanagement von Anfang an gut adaptiert hat. Das ist halt einfach, wo auch die besten Fahrer der Welt definitiv einiges an Zeit brauchen, um sich da reinzufuchsen, um zu verstehen, wie sie am besten Energie sparen, wie sie am besten rückgewinnen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie nicht auf der Geraden überholt werden. Und man kann zwar die Cockpits tauschen, aber ich glaube, die Formel-1-Fahrer hätten im Formel-E-Auto einfach, weil das etwas ist, was sie in der Form noch nie gemacht haben, keine Chance, während der Tausch andersrum relativ unproblematisch wäre. Und da es dann nur darum ging, dass die Fahrer vielleicht auf vielleicht nicht ganz die Qualität mitbringen wie die Topstars der Formel 1.
Weil schnell fahren können
den
sie
alle. Kreis zu schließen, Tobi W., Nico Hülkenberg, würde der unter den Topfahrern der Formel E landen?
Ich glaube, er würde in den ersten Rennen vermutlich so performen wie André Lotterer in seinen ersten Rennen. Wobei man sagen muss, André Lotterer hat in seiner Rennkarriere...
Im zweiten Rennen in der Super Bowl, oder wie? Wobei, macht ja Sinn eigentlich.
André Lotterer war nicht im zweiten Rennen der Super Bowl.
Echt?
André Lotterer fuhr die ersten 3-4 Rennen hinterher im Tichita, der...
Wann war denn Santiago?
Am Anfang...
dann bin ich wahrscheinlich in der falschen Rennen, Saison. Aber der war doch in seiner ersten Saison in Santiago, das war das vierte Rennen, hast du recht. Hongkong, Marrakesch, Santiago. Da war der doch, glaube ich, richtig gut dabei in der Qualifikation, oder?
Ja, und dann auf dem Podium. Ja,
auf eine Runde ist das vielleicht auch nicht unbedingt das Problem. Wie gesagt, da war ja der Test in Marrakesch davor, wo Techita riesige Fortschritte gemacht hat. Aber die ersten drei Rennen, hatte sich Lotterer extrem schwer getan, obwohl Lotterer natürlich einer ist, der so ziemlich alles im Motorsportbereich schon gefahren ist. Ne? Der ist ja über viele Jahre in der Super Formula angetreten in Japan. Ja, er ist Super GT in Japan gefahren, er ist WEC gefahren mit Audi und dann mit Porsche. Er hat auch ein Rennen Formel 1 bei Caterham damals gefahren. Der Junge hatte schon viel gemacht, bevor er in die Formel E gekommen ist, aber hat dann auch da seine Anlaufzeit gebraucht. Also Nico Hülkenberg hat in meinen Augen das Potenzial, unter die Top 10 zu kommen, fahrerisch. Auch vielleicht mit ein bisschen Glück endlich mal auf dem Podium zu stehen. Das ist ja auch was bei ihm schon sehr, sehr lange her ist. Aber ich sehe ihn in seiner ersten Saison auf jeden Fall nicht als Siegkandidat.
Dazu muss er aber erstmal in die Formel E kommen, ne? Muss er erstmal Fleisch an den Gerüchteknochen kommen.
Ganz genau. Ja, jetzt warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, generell alles in den nächsten Monaten. Das hängt ja dann auch dran mit den Vertragsverhandlungen für nächste Saison zusammen und dann sehen wir weiter. Wäre sicherlich eine attraktive Erweiterung des Fahrerfeldes.
Allerdings, wir bleiben gespannt, was da so passiert und biegen zum Ende der Sendung ab in die Faktenecke, der Fakt der Woche, das ist eine von unseren Rubriken und die hat sogar ein eigenes Intro.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wir gehen zum Fakt der Woche zurück zum Corona-Thema, denn diese Corona-Pause, die jetzt anberaumt wurde, ist voraussichtlich die längste Zeitspanne zwischen zwei Rennen während einer Saison. Denn wenn jetzt vor dem Berlin-EP kein Rennen mehr anberaumt würde, sind es 113 Tage zwischen dem Marrakesch und dem Berlin-EP. Eigentlich auch unvorstellbar, dass der Berlin-EP auf den Marrakesch-EP verfolgt. Aber so ist das halt. Nach aktuellem Stand wären es 113 Tage an Rennpause zwischen Marrakesch und Berlin. Das ist lang.
Buh.
Buh. Ja, aber was soll man
machen? Das ist hart. Es wird eine harte Zeit.
Absolut.
Wir müssen auch gucken, wie wir unseren News-Alltag so gestalten. Wir haben natürlich immer für solche Fälle auch Themen im Speicher, die man zeitlos bringen kann.
Für 113
aber,
Tage.
Nun ja, 113 Tage wird sportlich. Aber gut, es wird bestimmt auch irgendwas zwischendurch mal passieren. Also wir gehen das Ganze mal positiv an.
5 Worte pro Tag. Wir machen einen Artikel auf und wie Adventskalender. 5 Worte pro Tag werden dazu geschrieben und am Ende hat man einen Artikel mit irgendwie einer großen Story. So eine, oh, keine Ahnung, so exklusiv. Marchingua kriegt 50 Bonuspunkte oder sowas aus Mitleid. Oder so.
Aber, könnte man machen, da ist natürlich der Klickreiz jeden Tag relativ gering.
Naja, jetzt habe ich ja verraten, was drin vorkommt in der Story. Machen wir dann was anderes. Das Witzige ist, wenn der 50 Bonuspunkte kriegen würde, wäre der immer noch nicht Erster in der Meisterschaft. Der Führende hat 67 nämlich.
Und würde wahrscheinlich noch bis dahin, bis Saisonende von einigen überholt werden.
Wohl richtig.
Man kann ja in der Gesamtwertung zum Glück nicht überrunden.
Oh Gott. Aber wenn es das geben würde, dann, naja. Ach, ich mag das nicht, wenn er will mich immer entschuldigen, ne? Wenn wir Mar bashen, will ich mich immer entschuldigen bei ihm danach. Aber er ist halt leider.
Aber ganz halt kein
nicht,
Chinesisch.
Er ist halt ich kann halt leider kein Chinesisch, richtig. Richtig. So, das war Rubrik Nummer 1. Wie immer sehr witzig. Und jetzt gucken wir auf andere Sachen in der Formel E, denn es ist in der letzten Woche ja nicht nur die halbe Saison abgesagt worden und es ist auch nicht nur Nico Hülkenberg irgendwie in den Dunstkreis der Formel E mal wieder aufgestiegen. Es gab nämlich auch ein Treffen des FIA-Weltmotorsportrates und dabei wurden einige Sachen beschlossen, die so vollkommen an uns vorbeigegangen sind. Und für Sachen, die vollkommen an uns vorbeigegangen sind, gibt es immer eine Rubrik und die heißt Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, und zwar ist es diesmal ein technisches Thema. Und zwar geht es um neue Sensoren, die an den Antriebswellen der Formel-E-Fahrzeuge angebracht werden sollen. In Saison 7, also bereits Ende des Jahres, sollen die optional eingeführt werden und ab kommender Saison, Saison 8, dann Pflicht sein. Der Grund, mal wieder, die FIA will auf diese Art und Weise verhindern, dass eine Traktionskontrolle umgesetzt wird. So soll nämlich dank dieser Sensoren überwacht werden, ob es Abweichungen zwischen der Gaspedalstellung und dem ankommenden Drehmoment an den Antriebswellen gibt. Das führt zu einigen Diskussionen, denn die Sensoren sind extrem teuer. Es wird gesprochen davon, dass diese 8.000 Euro pro Stück kosten sollen. Wenn jedes Fahrzeug jetzt 2 Stück davon benötigt, haben wir da im gesamten Fahrerfeld schnell den Wert eines neuen Einfamilienhauses zusammen. Und in einer Serie, die so sehr auf Kostenkontrolle bedacht ist wie die Formel E, wird das von einigen Teams oder von einigen Teamchefs als widersprüchlich angesehen. Und seit dem angesprochenen Meeting des Weltmotorsportsrats ist es so, dass diese Sensoren jetzt im technischen Reglement der Formel E verankert sind, also zu Saison 7 optional und zu Saison 8 dann verpflichtend eingeführt werden.
Finde ich richtig. Traktionskontrollen machen nämlich keinen Spaß. Außer den Teams.
Außer demjenigen, der eine hat, ne?
Na richtig, ja.
Ja.
Das war ja...
Mal abgesehen von...
Ja?
Sorry, ich wollte gerade sagen, mal abgesehen von Di Grassi, aber Di Grassi sagt ja eigentlich, man kann auch mit Traktionskontrollen sehr viel Spaß haben auf der Strecke.
Und vor allem mit Allradantrieb, ne? Das ist auch ein Thema, was wir gar nicht besprochen haben. Ja, das verschieben wir einfach auf die nächste Woche. Pass auf, dann haben wir nächste Woche noch ein Thema, dann reden wir über Di Grassis große Vision für die Formel E Generation Nummer 3. Oh, guck mal.
Das ist doch eine schöne Idee.
Das ist doch eine schöne Idee. Ein richtiger Cliffhanger zum Abschluss der Sendung. Wer sich schon mal drauf vorbereiten möchte, der klickt sich zurück auf eformel.de zum 8.3.2020. Und kannte mal.
Das war ein schöner Tag.
Und das war ein schöner Tag, oder Tobi? Ein guter Tag, um älter zu werden. Und der kann den Artikel da lesen und ist dann bestens vorbereitet auf die nächste E-Pod-Episode, die dann wahrscheinlich nächste Woche oder sowas stattfindet. Oder Tobi, hast du Lust, nächste Woche noch mal ein bisschen zu podcasten?
Auf jeden Fall.
Sehr cool. Timo, bist du auch dabei? Kein Druck?
Das ist momentan noch nicht so richtig absehbar, weil man weiß ja nicht, ob man Zugfahrten noch wahrnehmen kann oder nicht. Davon hängt so ein bisschen ab, weil ich eigentlich nächstes Wochenende unterwegs bin, aber who knows?
Who knows? Naja, wir werden es dann feststellen und verabschieden uns jetzt erst einmal in den restlichen sonnigen Sonntag und bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin sagen wir alle Tschüss an die lieben Hörer und bis dann. Bye, bye.
Ciao, bis bald. Ciao.